Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Afotech. Lackieranlagen made in Germany. Afotech präsentiert die neue Komponentenlackieranlage bei Fendt. Seit 2025 ist die Komponentenlackieranlage von Afotech im Fendt-Traktorenwerk in Marktoberdorf in Betrieb. Ausgestattet mit neuesten Sicherheits- und Qualitätsstandards werden hier Teile bis maximal 500 Kilogramm aus über 20 Produktfamilien vollautomatisiert durch Roboter lackiert. Auf das Thema Nachhaltigkeit wurde beim Anlagenbau spezieller Fokus gelegt, unter anderem durch Anbindung an die Fernwärme, einen geschlossenen Wasserkreislauf oder reduzierten Lackverbrauch. Mehr unter besserlackieren.de. Und nun viel Vergnügen mit dem Besser Lackieren Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Jan Gestüsen. Ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und ich habe die Freude, heute diesen Podcast moderieren zu dürfen. Und ja, wie üblich haben wir wieder Gäste hier, heute zwei Stück. Ich sitze hier zusammen mit Lennart Böhm von der Firma Hanseschicht in Hamburg.
Schönen guten Tag, moin.
Ja, hallo. Und auf der anderen Seite mir gegenüber sitzt Ingo Wildermann von der Firma Giga Coatings. Auch hier ein herzliches Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, und, schönen guten Tag. Ja, genau. Und wann immer Sie das hören, sonst auch guten Abend. Beide sitzen hier, weil sie eins gemeinsam haben. Beides sind Geschäftsführer von Lohnbeschichtern, Beschichtungsunternehmen, die sich auf die Beschichtung von großen Teilen konzentriert oder spezialisiert haben. Und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Große Teile beschichten. Und worauf kommt es denn da eigentlich bei an? Für all diejenigen, die einfach mal neugierig sind, wie das da so läuft oder die vielleicht auch darüber nachdenken, selbst da mal einzusteigen. Und da würde ich jetzt einfach mal so diese Einstiegsfrage in den Raum stellen. Was ist denn so der größte Unterschied? Beide haben, glaube ich, auch schon mal weniger groß beschichtet, als sie es heute tun. Was ist denn so der größte Unterschied und was ist das, worauf es dabei ankommt?
Also bei mir ist das so, also bei Giga Coatings ist es so, dass bei den großen Teilen eher es darum geht, über Einbrenntemperaturen, ob eine Schichtstärke, die aufgetragen wird, das Handling der großen Teile ist sehr spezieller. Manuelle Tätigkeit ist mehr im Bereich der kleinen Teile, beziehungsweise da ist aber auch der Wettbewerb sehr hoch und deswegen hat Giga Coatings sich auf große, schwere Teile spezialisiert.
Ja, von Hanseschicht, wir haben ja das Hauptthema noch dabei, dass wir das Ganze händisch machen. Also es ist eine manuelle Beschichtung im Gegensatz zu Giga Coatings, die ja hauptsächlich eine recht hohe Automatisationsgrad haben. Und bei der manuellen Beschichtung von Großbauteilen sind vor allem die tatsächlich zu beschichtenden Flächen, die Lackversorgung, also im Prinzip Schlauchlängen und die gesamte Anlagenmimik dahinter ein Problem und, oder das heißt ein Problem, aber eine Herausforderung. Und dann eben natürlich aber auch das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz, das heißt, wie komme ich überhaupt an die Bauteile ran? Also große Bauteile händisch zu beschichten ist schon mit einer spezialisierten Anlagentechnik möglich, aber trotzdem natürlich immer etwas anderes, als wenn man jetzt Gartenzäune lackiert. Definitiv ein Unterschied, weil da kommen wir ja zum Beispiel her und der Unterschied ist doch schon deutlich zu spüren.
Dann gehen wir da vielleicht einfach mal in die einzelnen Teile, die wir jetzt schon angesprochen haben, vielleicht mal so nach und nach rein. Wir haben gerade das Thema Ergonomie schon gehört. Vielleicht fangen wir da mal an, wie man das Thema lösen kann. Ne? Teile sind halt manchmal doch ein bisschen größer auch als ein einzelner Mensch, der dann nicht überall ranreichen, rüberreichen, wie auch immer kann oder auch die Geräte, wenn es automatisch läuft, müssen größer sein. Wie ist das denn in Ihren Unternehmen jeweils gelöst?
Also bei Giga Coating wird sehr viel unterstützt, sprich allein das Handling der Teile erfolgt weitestgehend über Stapler beziehungsweise auch über Hubeinrichtungen oder über Kräne. In der Pulveranlage selber ist es dann so, dass die Mitarbeiter auch dann im Prinzip auf dem Nachbearbeitungsplatz stehen, auf einer Bühne, die hoch und runter geht. Und wie gesagt, das Handling, das Aufhängen, alles ist im Prinzip auf die Teile ausgelegt.
Genau, das ist bei uns etwas anders. Wir sind ja quasi reiner Lohnbeschichter für jeden, der bei uns ankommt. Das heißt, wir machen von großen Absperrflanschen bis hin zu immer noch 1 Meter mal 1 Meter Zaunteilen quasi alles. Und da muss man natürlich schauen, dass man in der Anlagenplanung, wenn man das kann, wenn man das machen kann, schon darauf achtet, dass man eben sich zwar nie so gut spezialisieren kann auf Bauteile wie ihr. Das heißt, wir haben immer noch einen höheren Handlinggrad als zum Beispiel Gigacoating. Wir haben natürlich aber trotzdem versucht, eben mit der Anlage so gut wie möglich die breiteste Palette quasi anzusprechen. Das heißt, wir können eben so gut wie möglich Kleinbauteile handeln, aber eben auch große Bauteile. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das Handling jetzt im direkten Vergleich in unserer Anlage besser funktioniert für einzelne Großbauteile. Also wenn jetzt jemand eben mit einem Fahrzeugauflieger kommt, ist das für uns deutlich angenehmer zu handeln, deutlich schneller zu handeln, als wenn jemand eben kommt mit 1000 Meter Zaun in 1 Meter Stücken. Das ist dann schon auch für uns eine Herausforderung, nicht in der Beschichtung, die ist für uns dann natürlich recht einfach, die Vorbehandlung auch, aber da ist dann eben das Hauptthema wirklich das Problem des Handlings, einfach Aufbauen und Abbauen der Bauteile, vernünftige Verpackungen dann auch bei den hohen Stückzahlen zu realisieren und dann eben auch für die Mitarbeiter die große Herausforderung, sich danach dann quasi die nächsten 3 Traversen können dann eben schon wieder irgendwelche Großbauteile sein, die dann wieder ganz anders zu packen sind, ganz anders zu handeln sind. Und diese Vielfalt an Teilen, die bringt dann eben im Prinzip diese Hauptherausforderung, dass man jeden Tag vor was anderem steht, sowohl in der Beschichtung als eben auch im Auf- und Abbau.
Mhm. Wir hatten eben natürlich schon ein bisschen Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir uns jetzt ein bisschen auf diese Großbauteile konzentrieren. Das fällt mir aber gerade dabei ein, dieses andere Planungsthema hatten wir so ein bisschen ausgeklammert, aber jetzt frage ich trotzdem, weil es mir so gerade in den Kopf kommt. Man hat ja sicherlich ganz schön Überraschungen, wenn man erstmal mit dem Betrieb loslegt und gerade bei diesen großen Teilen, da kann ich ja auch nicht mal so gerade meine Anlage umbauen und vieles kann ich nicht händisch machen. Gab es da eigentlich mal, ich sag mal, böse Überraschungen in Anführungszeichen?
Also bei Giga war es zu Anfang so, dass wir uns bei vielen Sachen, ich sag mal, auch finden mussten. Wir sind ja im Prinzip auf grüner Wiese gestartet und auch die Mannschaft, mit der wir gestartet sind, war im Prinzip unvorbelastet. Das sprich, die kamen nicht aus dem Metier. Dann gab es das Thema der Aufhängung. Also wir haben auch verschiedene Szenarien durchgegangen, wie wir am Ende des Tages mit welchem Material den aufhängen. Gab es auch verschiedene Versuche. Es gab auch natürlich Fehlversuche und sonstiges. Und es gab nachher die Herausforderung an den Bauteilen an sich, dass zum Beispiel ganz tolle Teile, die eigentlich sehr schön zum Beschichten waren, überhaupt keine Möglichkeiten hatten, irgendwie aufzuhängen oder so aufzuhängen, dass sie auch in die Anlage passen. Da hatten wir auch zu Anfang das ein oder andere Problem, dass wir dann aber mit dem Lieferanten oder mit dem Kunden an sich dann abstimmen konnten, wo wir dann entsprechende Aufnahmepunkte setzen konnten oder sonstiges. Und ansonsten ist es am Ende des Tages Learning by Doing. Auch wenn man ein super 3D-konstruiertes Fahrgestell hat, was optimal auch verzinkungsgerecht oder KTL-gerecht konstruiert worden ist, hat man immer wieder die Herausforderung, dass vielleicht doch nicht alles so rund läuft. So, wo man dann noch im Prinzip noch nachgucken muss oder nachschärfen muss oder nachbohren muss. Also es gibt auch heute, wir sind mittlerweile jetzt 7 Jahre im Betrieb, immer noch die Herausforderung, neuer Kunde, neues Projekt, neue Teile, die immer wieder Herausforderungen haben. Also es bleibt nicht beim Standard.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da nennst. Neuer Kunde, neues Projekt. Das merken wir auch immer ganz, ganz stark, dass wir zwar ähnliche Bauteile von verschiedenen Kunden bekommen und trotzdem gibt es gerade am Anfang von einer kleinen Serie zum Beispiel an Fenstern, kommen bei uns irgendwie 300-400 Fenster an und die ersten sind trotzdem immer wieder ein Problem in Anführungsstrichen, weil man sich wieder neu drauf einschießen muss, der Kunde achtet auf andere Dinge, hat andere Qualitätsvorschriften, baut die Teile vielleicht ein ganz bisschen anders als die anderen, das hast du vielleicht in der Zeichnung nicht genau gesehen. Genau. Und am Ende ist das wieder dieses typische Theorie und Praxis. Man steht da und denkt, ja gut, das sind halt Fenster, so wie wir das schon 1000 Mal gemacht haben. und dann sind es doch wieder irgendwie ein ganz, ganz bisschen verändert und dann stehst du wieder vor einer Herausforderung und da musst du natürlich eingreifen und das ist wieder das Thema, was wir vorhin auch hatten hier im Vorgespräch, das Thema Personalie. Also du brauchst natürlich auch einfach wirklich Leute, du kannst ein Team aufbauen aus vielen Unerfahrenen, das geht, aber du brauchst trotzdem ein, zwei Leute, die in der Branche schon länger tätig sind, die wissen, was sie machen und die eben auch mit diesen neuen Herausforderungen dann, die wissen, wie sie das angreifen müssen. Das ist ganz wichtig, um auch uns eben als Geschäftsführer zu entlasten, ne? Dass da eben wirklich Leute stehen, die sagen, ist klar, wir machen jetzt hier mal ein Nullmuster, dann gucken wir uns das an und dann verbessern wir. Und das ist halt bei euch sicherlich in größeren Serien, bei uns ist es halt öfter sozusagen der Fall. Wir haben es teilweise eben mehrfach am Tag, dass wir da stehen und sagen müssen, okay, was machen wir jetzt hier eigentlich, wie können wir das bei uns natürlich auch wiederum, bei euch ist es die KTL, bei uns ist das Sandstrahlen und bei uns müssen wir natürlich auch Bauteile so entsprechend hängen, dass sie beim Sandstrahlen dann nicht runterfallen, anfangen zu pendeln etc., weil wir die Teile meistens hängend strahlen. Gibt aber auch Bauteile, die wir gar nicht hängend strahlen können, weil sie einfach zu leicht sind, sich nicht richtig aufhängen lassen. Und das sind alles Teile, Sachen, die man eben immer wieder mit dem Team durchexerzieren muss, bis sie irgendwann eben einen eigenen Lauf finden und sagen, alles klar, das mache ich so und das mache ich so und die Bauteile, die strahlen wir direkt auf den Tisch und die anderen hängen wir auf. Und so kann man das im Prinzip in fast alle Bereiche replizieren. Ne? Ja.
Mhm. Dann gehen wir doch mal, wo wir jetzt bei den großen Teilen sind, was einem vielleicht sehr früh oder direkt in den Kopf kommt, ist natürlich die Fördertechnik, die muss ein bisschen mehr tragen können, so einfach, so simpel kann man sich vorstellen. Ich stelle mir vor, in der Praxis es ist aber noch mehr als einfach nur, die muss ein bisschen schwerer tragen können, oder?
Ja, also unsere Fördertechnik, wie gesagt, wir können Bauteile aufhängen bis 9 Tonnen. Das Schöne ist immer, die wird einmal im Jahr auch geprüft vom TÜV. Wir haben, also alle Kräne werden einmal im Jahr mit 11,25 Tonnen Betonsteine abgeprüft. Also dann weiß man, was der Stahlbau da aushalten muss. Es kommt auch zu keinen Verbiegungen oder zu sonstiges und das fängt alleine auch schon an, wenn man sich über große, schwere Teile Gedanken macht. Also wir haben Aufhängeteile, da wiegen Aufhängeteile zwischen 8 und 28 Kilo, wo man im Prinzip dann einen Fahrzeugrahmen oder einen Maschinenbauunterteil oder sonstiges dranhängt. Und das sind auch Sachen, die muss man alles berücksichtigen. Die Teile werden auch wieder jährlich geprüft, werden abgenommen, sind Gebrauchsmuster geschützt, weil ja immer wieder auch die der Ofentemperatur ausgesetzt sind. Das heißt, sie kühlen ab, sie wärmen auf und das passiert da öfters auch am Tag beziehungsweise über die ganze Zeit. Das sind alles Sachen, die muss man berücksichtigen, auch dass die Kontaktierung immer sauber ist. Und das ist, glaube ich, bei, wenn man über Kleinteile spricht, ich habe einen Kollegen, der macht sehr viele kleine Teile, die machen so 80.000 Kleinteile am Tag. Da sprechen die über so einen kleinen Haken, der wird einmal benutzt, dann wird er weggeschmissen. Das kann man gar nicht mit unserer Anlage vergleichen. Also da hat wirklich jede Anlage seine Spezialitäten. Und er sagt, die Teile bei dir, die würde ich nie machen. Ich sage es genau umgekehrt, aber am Ende des Tages haben alle Teile ihren Reiz. Und es ist einfach dann, jede Anlage hat ja dann auch seine Daseinsberechtigung. Und ob es denn manuell verschoben wird, automatisch gemacht wird, halbautomatisch gemacht wird, das ist ja am Ende des Tages auch, sagen wir mal, die Spezialität des Beschichtungsunternehmen. Es ist ja dann auch eine Preisfrage, wie man das Ganze abbildet, Investitionen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, hier war ein Bestandsbau, wo man die Anlage reingesetzt hat. Ich durfte auf grüner Wiese planen. Das hat dann auch noch wieder andere Voraussetzungen, so hat man im Prinzip immer, ja, ob es jetzt große, schwere Teile sind oder leichte, kleine Teile sind, seine speziellen Anforderungen.
Absolut. Kann ich so nur zustimmen. Ergänzend ist vielleicht noch zu sagen, dass die ganze Fördertechnik natürlich grundsätzlich auch für ein relativ breites Portfolio abgebildet werden muss und abgebildet werden kann. Das hat natürlich aber wieder auch von unserem Vorgespräch die Thematik Anlagenbau, Planung. Habe ich eine Bestandsanlage oder eine Bestandsimmobilie? Wir hatten eine Bestandsanlage mit einer Bestandsimmobilie und da musste eine neue rein. Und auch das hat natürlich wieder dazu geführt, dass man sich auf einen gewissen Rahmen einschießen musste und in dem muss man halt agieren. Mhm.
Wir hatten jetzt gerade schon angesprochen das Thema Automatisierung. Also wir haben jetzt hier zwei Vertreter sitzen. Der eine hat eine automatisierte Fördertechnik, der andere eine händische. vielleicht nochmal hier zur händischen Fördertechnik für diejenigen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Das ist aber handelbar, auch so große, schwere Teile händisch durch die Gegend zu fahren.
Also genau, im Prinzip werden sie ja als allererstes aufgehängt. Das Ganze läuft ja über einen Kran, da braucht jetzt nicht großartig jemand was zu machen, außer eben die entsprechenden Gehänge vorzubereiten. Die Bauteile werden dann automatisch hochgezogen. In dem Moment, wo sie hochgezogen worden sind, können sie eben nach vorne und hinten verschoben werden. Das hat natürlich massiv damit zu tun, dass so Kleinigkeiten wie die richtigen Lager eingesetzt sind. Also auch sowas hat uns dann konfrontiert. Die Lager müssen 250 Grad aushalten, müssen möglichst leicht laufen und das natürlich über eine möglichst lange Zeit. Und bei uns kommt dann eben noch dazu, bei euch sind es die Chemikalien, bei uns sind es dann die Strahlstäube. Das heißt, das Lager muss gekapselt sein. Und das sind alles Kleinigkeiten, die jetzt auch wieder aufpoppen nach anderthalb Betriebsjahren, wo man eben guckt, okay, wie laufen die Lager noch? Und da macht es tatsächlich einen großen Unterschied, ob ich vernünftige Lager verbaut habe. Also Spoiler, wir haben keine vernünftigen verbaut gehabt. Wir mussten jetzt einmal nachrüsten. Das Ganze wussten wir natürlich nicht. Wir haben die Anlage ja quasi gekauft, aufgebaut und dann in Betrieb genommen. Und dann ist ja in den ersten Monaten ist ja erstmal alles in Ordnung. Also da sind diese typischen meistens Steuerungsthematiken, die dann nicht richtig funktionieren, aber alles, was Verschleißteil ist, das ist ja erstmal vernünftig. Und jetzt nach anderthalb Jahren hat sich eben herausgestellt, dass wir wirklich Traversen dabei haben. Wenn ich da jetzt ein Bauteil aufhänge, was eben 2,5, 3, 4 Tonnen hat, so wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben, die beiden Traversen, die wir da jetzt hatten, waren mit knapp 5 Tonnen belastet. Und wenn da jetzt eben natürlich der Leichtlauf nicht garantiert ist, dann musst du das mit 8 Leuten ziehen. Wer soll sich das leisten? Also bei uns ist es ja wirklich vollkommen händisch. Das heißt, es werden lange Stangen angesetzt in die Zackenleiste oben und dann werden die Bauteile hinter sich her oder vor sich her geschoben. Und da ist so etwas, also kann ich jedem nur raten, achtet darauf, welche Lager verbaut sind, ob die für die Temperatur ausgelegt sind und eben auch die entsprechenden Umweltbedingungen, die bei euch im Betrieb herrschen, aushalten. So, das ist für uns echt ein großes Thema. Und jetzt, wo die Traversenlager getauscht worden sind, rollt das fast vor, also kannst du quasi mit einer Person fast 5 Tonnen durch die Halle bewegen. Also das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich machbar. Das ist also spätestens bei 2 Personen problemlos.
Ja.
Das geht.
Ja, bei uns ist das so, wir haben ja auch einen entsprechenden Warenträger, der wiegt roundabout 3,6 Tonnen. Der wird im Prinzip auch auf dem Längsweg über Rollen geführt. Also sind auch entsprechende Lager drin, die das im Prinzip das Temperaturverhältnis ja auch aushalten müssen, weil die dann mit im Ofen aufgeheizt werden. Dazu bekommt der Warenträger noch am Kopfende oder vorne und hinten noch einen Bolzen, wo wir im Prinzip dann den aufnehmen können in der Badreihe, wo wir dann diesen auch über 5 Grad schwenken können. Und ganz zum Schluss geht der nochmal über rechts und links, wird er von unten in den Ofen gehoben, weil wir den Ofen unter der Decke stehen haben, sodass der Warenträger im Prinzip auch belastet wird. Und wir haben sogar die Situation, ist eine geschweißte Baugruppe, weil wir wollten den damals leicht haben. Wir haben auf einen Doppel-T oder auf einen H-Träger verzichtet, haben uns für eine andere Konstruktion entschieden und haben jetzt die Situation, wir sind jetzt 7 Jahre im Betrieb und ich würde mal sagen, roundabout 6 Warenträger wurden zwischenzeitlich nochmal gerichtet. Das heißt, die haben sich dann irgendwann mal verzogen und da sind 10 mm auf 18 Meter Länge, führt schon dazu, dass wir dann keine saubere Führung mehr kriegen. Aber wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass das Unternehmen, der die gefertigt hat, das auch anschließend richten kann und so richten kann, dass das dann wieder in Betrieb ist. Also sowas hat man auch. Und wie gesagt, wenn man überlegt, wir waren damals auch überlegen, nehmen wir den Warenträger aus dem Ofenbereich raus, aber das hätte... Ja, es hätte zu einem massiven Umbau geführt und das haben wir damals nicht gemacht. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man neu bauen würde, wäre das für mich ein Thema, diesen Warenträger rauszunehmen, weil das sind jedes Mal 3,6 Tonnen, die mit in den Ofen gehen.
Die aufgeheizt werden müssen.
Die aufgeheizt werden müssen, ja, genau. Das und natürlich auch die Wärme anschließend wieder abgeben in die Umgebungsluft.
Ja.
Also kalt ist es bei uns in der Halle nie. Aber wie gesagt, das ist ein Thema und ich denke gerade bei der ganzen Thema Energie, die auf uns zukommt, werden neue Anlagen, ich denke mal in der Richtung dahin gehen, dass praktisch der Warenträger an sich aus dem Ofenbereich rauskommt. Da gibt es Möglichkeiten. Wir waren damals leider zu schnell, als wir das uns überlegt hatten, aber heute würde ich das auch anders bauen.
Dann sind wir jetzt ja schon beim Ofen, was sich ja jeder vorstellen kann. Der ist natürlich auch, wie immer, ein bisschen größer. Aber ich nehme an, auch da gibt es eine Menge Herausforderungen. Einmal natürlich die großen Warenträger, die man mitbeheizen muss, aber auch das Thema Luftführung und dergleichen, was den Energieverbrauch im Vergleich zu kleineren Anlagen ja vielleicht doch nochmal deutlich nach oben schießen lässt. Und dann, wir reden jetzt hier auch noch zufällig oder auch nicht zufällig mit zwei Pulverbeschichtern. Da sind die Temperaturen auch nochmal ein bisschen andere als beim Nasslack. Was kann man denn da noch so zu sagen?
Dazu kann man im Prinzip sagen, dass es vollkommen korrekt ist, dass die Luftführung natürlich, gerade wenn die Bauteile sehr sperrig sind und eben viel Fläche einnehmen, schon ein großes Thema ist, dass man den Ofen eben jetzt nicht nur salopp gesagt von oben beheizen kann und Luft wird schon irgendwie da eingedrückt, sondern dass wir eben zum Beispiel in unserem Ofen ein relativ komplexes Luftverteilungssystem haben, was eben von allen Seiten beheizt, sodass ich eben eine relativ homogene Umluftmenge im ganzen Ofen verteilt habe, eben sowohl oben als auch unten die Luft reingedrückt wird. Und dann das gesamte Thema Warenträger haben wir nicht so sehr. Unsere Warenträger sind sehr schmal gehalten für die Größe, was uns eben auf der anderen Seite auch wieder vor Herausforderungen stellt von Verzugsthemen. Man musste sich gerade schmunzeln, weil genau das haben wir auch gehabt, dass wirklich Warenträger wie eine Banane aus dem Ofen gekommen sind und wir gedacht haben, oh, die müssen wir jetzt wohl mal richten lassen. Das sind alles so eben die Herausforderungen, die von der Bauart der Anlage natürlich komplett abhängen. Also wir haben nicht so sehr dieses Problem, aber wir haben natürlich auch das Riesenthema mit den Kühlzonen. Also die Bauteile kommen mit 180 bis bei unseren thermoplastischen Beschichtungen kommen die Teile mit 240 Grad aus dem Ofen. Jetzt haben wir gerade da als bei unserem Rundgang die 50 mm Stahlabsperrklappen gesehen aus 355er Stahl. Die halten tatsächlich so lange Temperatur, dass wir sagen, der Ofen wird programmiert. Die Bauteile gehen abends in den Ofen rein. Der Ofen fährt morgens um 5 hoch. Um 7 kommen die Männer und Frauen. Und dann werden die Bauteile quasi aus dem Ofen rausgeholt, wie im Magazinprinzip. Also es sind dann 5 Absperrklappen im Ofen drin. Die kommen raus. Es wird dann eine beschichtet. Einfach nur noch direkt in den Kühlbereich gefahren, weil die Bauteile so lange die Temperatur halten, dass sie nicht nochmal zum Nachglätten rein müssen. Und dann bleiben die da bis zum nächsten Tag zum Kühlen und werden dann quasi am nächsten Tag erst überhaupt gehandelt, weil das vorher nicht möglich ist. Sowohl von der Temperatur als eben auch von der Belastbarkeit des Pulverlacks dann in dem Fall. Das sind natürlich Themen, klar, unsere Halle ist natürlich auch immer schön warm, das ist eine Zusatzheizung brauchen wir da nicht. Das sind so Themen, die man natürlich, wenn man so eine Anlage plant und baut oder sich darauf einlässt, nicht wirklich auf dem Schirm hat. Und ich glaube, da kann man sich auch schlecht drauf einstellen, weil man ja nie so richtig weiß als Lohnbeschichter. Bei euch ist es ein bisschen anders, weil ihr ja quasi Selbstversorger seid mit Aufträgen in größerem Stil. Wenn man aber wirklich auf eine reine Lohnbeschichtung geht, dann muss man sich einfach in dem Moment, wo man einen Auftrag annimmt und kalkuliert, auch bewusst sein, was löst der eigentlich für Nacheffekte aus. Also nicht nur, wie kriege ich da Pulver rauf und wie bekomme ich den irgendwie gestrahlt und gehandelt, sondern auch, wie lange bleibt der dann eigentlich in der Anlage und sperrt mir dann Traversen, die ich dann nicht mehr nutzen kann für einen Tag, zwei Tage etc. Und was vor allem auch nochmal ein Thema, wie sieht die Anlage danach eigentlich aus? Also kann das Teil irgendwie die Anlage auch beschädigen? Ne? Das ist auch bei so großen Teilen immer ein Thema. Kann da was passieren? Wenn was passiert, was kann dabei kaputt gehen? Genau. Und muss ich das irgendwie mit einbeziehen in Kalkulationen? Ne? Das ist auch so ein Thema, womit man sich natürlich dann beschäftigen muss. Das hat man bei kleinen Teilen wahrscheinlich eher weniger.
Ja. Dieses Thema der Materialstärken, also klar, das bringt natürlich andere Verweilzeiten im Ofen, soweit so klar, aber denke ich jetzt auch gerade das erste Mal drüber nach, diese Verweilzeiten in einer Abkühlzone, die sind ja dann doch deutlich anders. Darüber nachzudenken, fand ich jetzt einen ganz spannenden Aspekt. Macht das eigentlich Probleme im Sommer? Also jetzt hatten wir gerade schon gesagt, es ist nie kalt und das gilt für andere Lohnbeschichter natürlich ganz genauso, der Beschichtungsunternehmen. Aber es ist ja jetzt hier nochmal eine andere Dimension.
Absolut. Also im Sommer solche Teile zu beschichten, hatten wir zum Glück noch nicht. Aber also das hat sich bis jetzt ganz gut getimt. Die dicksten Wandstärken, die wir im Sommer mal gefahren haben, waren so 20 mm und das geht dann schon noch. Das sind ja wahrscheinlich auch so annähernd die Sachen, mit denen ihr halt dann konfrontiert werdet. 50 mm ist schon relativ heftig. Und das dickste, was wir hier jemals durchgefahren haben, waren 80 mm. Das ist natürlich dann einfach das ist ein eine Heizung. Also das ist wirklich so, dass wir nach diesen Bauteilen, die wir auch im Sommer mal gefahren haben, darüber nachgedacht haben und jetzt auch schon in den Planungen sind, eine adiabatische Hallenkühlung einzuführen. Weil mit einer Klimaanlage gegenkühlen, das kannst du es auch einfach direkt lassen, kannst den Laden abschließen, das bringt nichts. Und eine adiabatische Hallenkühlung schafft halt mit 3,5 kW Einsatz über diese Feuchtigkeitsverdampfung eine ungefähre Kühlleistung von 80 kW. Und damit kannst du schon ganz gut arbeiten. Das heißt, wenn du die Hochtemperaturluft absaugst, das tut die ja, und gleichzeitig aber eben an der Seite sozusagen dann die feuchtere, kühle Luft, die natürlich dann zum Glück auch relativ schnell trocken wird, reindrückst, dann kannst du damit schon ganz gut arbeiten. Und da wirst du auch nicht drum rumkommen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der uns sagt, Mensch, wir würden gerne 2000 Großteile mit euch machen in den nächsten 5 Jahren. Wir haben nämlich gerade sowas mit Kontergewichten von Kranen, die bis jetzt immer lackiert worden sind. Und jetzt heißt es eben, okay, 5 Tonnen, kein Problem. Dann mach doch mal eine Pulverbeschichtung da drauf. Da rechne ich diese adiabatische Hallenkühlung mit ein. Das ist einer der Betriebsmittel, die ich dafür brauche, in den nächsten 5 Jahren kontinuierliche Mengen davon hier durchzubeschichten, weil ich das den Mitarbeitern nicht zumuten kann. Und wir sind mittlerweile einfach 2025 in einer Zeit angelangt, wo die Leute das nicht mehr mitmachen. Also das funktioniert einfach nicht. Die Leute machen das nicht mehr mit, sagen, du kannst hier gerne alleine arbeiten, ich mach's nicht. Wenn du 40 Grad in der Beschichtung hast und natürlich aber aufgrund von Arbeitssicherheitsrichtlinien die Leute ja nicht mit T-Shirt und kurzer Hose rumrennen lassen kannst. Das funktioniert ja nicht. Oder mit Sandalen.
Genau, das Thema einzugehen, wir haben in der Strahlanlage in dem Bereich, der praktisch wo aufgehängt wird, über den Mitarbeitern die Klimaanlage installiert. Das heißt, bei einer gewissen Außentemperatur oder Innentemperatur bekommen die von oben, ich glaube 14, 15 Grad kalte Luft eingeströmt. Das gleiche haben wir auch an den beiden Pulverkabinen. Da sind ja jeweils 2 Mitarbeiter zum Nachbeschichten. Die haben über sich auch eine entsprechende Klimaanlage, die heute noch separat gefahren wird. Und ich denke mal, im Laufe des Jahres kriegen wir eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, wo wir Kühlleistung haben, aber auch Wärmeleistung, die dann darüber gespeist wird. Und ohne die Anlage werden beim Pulverbeschichten, ich denke mal, unten bestimmt, wo die Mitarbeiter sitzen, locker 30, 35 Grad.
Ja.
So, und durch diese Klimaanlage sind es irgendwie 20, 25, auch noch schön muckelig warm. Aber wenn man sich überlegt, man arbeitet mit Maske, mit einem entsprechenden Anzug. Und wenn man da eine halbe oder dreiviertel Stunde am Arbeiten ist, und dann ist man auch entsprechend froh, wenn man dann anschließend Wasser trinken kann und sich wieder etwas entspannen kann. Also ist es schon eine Herausforderung, gerade in so einer Halle, die wir denn auch haben, die dann auch nochmal unter gewissen Auflagen auch dann keine B- und Entlüftung oder nur eine interne B- und Entlüftung hat. Das heißt, wir können kein Hallentor aufmachen oder einmal durchlüften lassen. Das geht auch wegen der Thermik nicht, weil dann habe ich andere Probleme in der Anlage. Und beim Ofen ist es auch so, wir haben Ofenzeiten im Standard von irgendwie 25 Minuten bis 3 Stunden. Das liegt immer in den Bauteilen. Aber da ist jetzt auch das Thema so, dass wir die Luft, die praktisch dann, ja, warm unter der Decke ist, auch hier zurückführen. Das sind jetzt alles die Maßnahmen, die jetzt aufgrund der Energiewende und Energiepreise alle auf uns zukommen, sodass wir jetzt Alternativen suchen zum Beheizen mit Gas, denn die vorhandene Wärme nutzen. Und es gibt ja auch entsprechende Auflagen der Bundesrepublik Deutschland oder auch der EU, die im Prinzip dazu führen, diese Wärmemengen zu messen und dann auch entweder selber zu verwenden oder entsprechend anders abzugeben. Also das Thema Energie ist ein Riesenthema. Und gerade wenn man große, schwere Bauteile einbrennt, bei uns ist es so, beim KTL und Pulverbeschichten, ich muss mindestens 2-mal auf Objekttemperatur. Und da ist ja auch das Thema, wir haben jetzt seit Anfang des Jahres umgestellt auf eine Niedrig-Entfettungstemperatur. Also dass wir mit weniger Temperatur entfetten können, um entsprechend Energie einzusparen. Das Gleiche wird immer mehr kommen im Bereich der Chemie, sprich KTL und Pulver. Es geht immer von der Temperatur runter, um einfach die ganzen Energiekosten runterzubekommen. Das ist eigentlich die Tendenz, die ganz klar kommt, weil am Ende des Tages muss es ja auch noch alles bezahlbar sein.
Ja, gerade bei den Badgrößen, die man bei den Teilen braucht, die ihr da so habt, das sind ja schon Mengen. Wenn wir jetzt gerade schon bei der Vorbehandlung sind, wir bleiben jetzt mal bei der chemischen, bei euch, bei Gigacoating. Ja. Also diese ganzen Themen, Niedrigenergie, Bäder, Raumtemperatur oder was auch immer, das ist natürlich bei kleineren Unternehmen durchaus auch ein Thema. Habt ihr dann auch mal mit negativen Auswirkungen zu kämpfen? Es gibt immer so dieses Thema Biologie zum Beispiel. Oder auch da, ich meine, ich weiß es jetzt natürlich schon, aber geht auch eine Menge Abwärme weg, wenn du da 14, 15, ich weiß gar nicht, wie viele Bäder ihr da habt, eine Temperatur haben. Ja. Da geht ja auch viel verloren potenziell.
Also Giga hat im Prinzip 9 Vorbehandlungsbäder plus 2 Bäder fürs KTL und UF. Wir haben 4 beheizte Becken, sprich Spritzentfettung, Tauchentfettung, Zinkphosphatierung sind beheizte Bäder. Die Bäder haben alle einen Deckel, sprich die werden geöffnet, wenn Warenträger reinfährt, wird geschlossen, um eben entsprechend diese Wärme auch, ich sag mal, zu beinhalten und die Wärme nicht abzugeben. Beim KTL ist es so, da fahren wir 30 bis 32 Grad. Da haben wir keinen Deckel drauf. Da geht es auch nicht um Absaugung oder sonstiges. Da geht es einfach nur darum, dass sie da die Temperatur halten, weil das ist im Prinzip ja durch den KTL-Prozess sich selber erwärmt. Aber das Thema Energie verdampfen, weil das ist ja auch wieder ein Thema, wenn ich ein offenes Becken habe, was warm ist, dann habe ich wieder was verdampft. Das beinhaltet wieder Chemikalien. Das möchte man da nicht haben. Deswegen wird das bei uns alles intern abgesaugt, gefiltert und abgegeben. Aber das ganze Thema ist, dadurch, dass wir auch hier Lohnbeschichter sind, wir haben, wie gesagt, wir haben eine Strahlanlage davor geschaltet, machen dann eine Spritz- oder eine Tauchentfettung fürs Reinigen der Bauteile. Wir haben aber auch natürlich auch Bauteile, die werden nicht gestrahlt. Die kommen dann aus den verschiedenen Ländern in Europa, haben verschiedene Korrosionsschutzmittel, sind teilweise gefettet. Das ist natürlich auch ein Riesenthema bei der chemischen Reinigung. Bei neuen Teilen gibt es meistens immer mache ich immer gerne ein Erstmuster oder ich lasse mir von den Materialien was geben oder von dem Schweißverfahren oder von dem sonstiges, um das abzuprüfen, weil wir haben auch schon Bauteile gehabt. Da hatten wir anschließend Haftungsprobleme und am Ende des Tages saß dort ein Schweißgasspray drauf, was wir nicht runtergekriegt haben, was wir dann erst gemerkt haben, als wir den Gitterschnitt durchführten. Das sind dann Sachen, die einem das lernen, das auszuprobieren, aber ansonsten ist es so, Strahlen, chemische Vorbehandlung, bei den großen Teilen würde ich immer aufs Tauchen gehen. Wir haben zwar die Spritzentfettung drin, das ist im Prinzip nach dem Strahlen den Staub im Prinzip abzuspritzen und den zu binden, damit der sich nicht weiter verteilt in der Anlage. Aber ich habe schon mit jemandem gesprochen, der fing den an und wollte große Fahrgestelle über eine Spritzentfettung fahren, über einen Tunnel. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er sich mal ausgerechnet hat, wie lang denn der Tunnel wäre mit den entsprechenden einzelnen Bädern und ob er denn auch überall hinkommt, weil es gibt Spritzschatten und sonstiges, die kommen nicht überall hin. Und dann ist das Thema auch schnell verworfen worden. Also wie gesagt, Bauteile ab einer bestimmten Größe würde ich definitiv immer übers Tauchen gehen, wenn ich nass chemisch mache.
Ja, genau. Und dann machen wir jetzt auch einen kleinen Schwenk hin zur mechanischen Vorbehandlung. Wir nehmen hier kleiner Disclaimer bei Hanseschicht auf. Da stehen gleich mehrere Strahlkabinen, die auch eine gewisse Größe haben. Vielleicht noch ein paar Worte zur...
Gerne. Wir haben 3 Strahlkabinen mit der Größe 15 Meter in der Länge, 4,50 Meter in der Höhe, 4,50 Meter in der Breite. Alle mit einem automatischen Schrapperbodensystem ausgerüstet. Das bedeutet also, die Rückführung des Strahlmittels läuft vollautomatisch, genauso wie die Reinigung und dann auch die Magnetabscheidung, denn auch da der Disclaimer, wir fahren quasi zweimal nicht ferritisch und einmal ferritisch. Angenehmerweise ist die ferritische Anlage natürlich genau in der Mitte. Das bedeutet, wir brauchen eine relativ gute Ferritabscheidung. Das ist auch ziemlich wichtig, weil wir natürlich, wenn wir dann Aluminium oder Edelstahl strahlen, wenn wir uns da Verschleppung reinholen, schon wirklich ein Thema hätten, gerade was die Korrosion angeht, wo oftmals ja dann auch die Schichtaufbauten anders sind. Das ist definitiv ein großes Thema, aber wenn du von Fett sprichst, dann können wir da natürlich auch nur ein Lied von singen. Es gibt halt, bei uns ist es ja, wir haben ja relativ viel Altbeschichtungsanteil noch in unserem Portfolio, zumindest aktuell. Also jetzt so wirklich ganz brandaktuell in den letzten 3 Monaten ist es sehr viel. Normalerweise macht das ungefähr 30% aus, was aber auch schon relativ viel ist, wo wir dann Altbeschichtung runternehmen müssen. Und in unseren AGBs und im Merkblatt steht natürlich auch drin, bitte fettfrei anliefern die Bauteile, aber man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, es gibt wirklich Fette und gewisse Schmiermittel, die kriegt man mit normalen Verfahren nicht runter. Dafür haben wir hier dann eben gewisse Verfahren entwickelt, weil wir eben auch gesagt haben, auch da sind wir jetzt heute vorbeigelaufen. Es wird hier gerade ein Bauteil, ein größeres Bauteil neu beschichtet, was eben viel Altbeschichtung und viele Verfettung auch drauf hat. Und da ist im Prinzip zweierlei. Einmal die alte Pulverbeschichtung. Wir sprechen ja die ganze Zeit von Pulverbeschichtung. Man kann jetzt mal sagen, also die wir hier nach 10 Jahren runterholen, egal wer das gemacht hat, zuletzt Chapeau, das hält ziemlich gut. Das bedeutet also, mit Sandstrahlen der mechanischen Vorbehandlung alleine ist es da leider nicht getan. Da haben wir jetzt nach 2 Wochen Bearbeitungszeit einfach gesagt, die Strahlzeiten, die Taktzeiten sind zu lange. Das macht uns die ganze Anlage bzw. den Anlagenfluss kaputt. Und da haben wir eben dann gesagt, okay, wir gehen auf Hochdruckwasser, also Höchstdruckwasserstrahlen mit 2.500 Bar, nehmen da die Beschichtung runter und so verfahren wir eben zum Beispiel dann eben auch mit Bauteilen, die hier angeliefert werden, die stark verfettet sind, die werden bei uns tatsächlich im Gegensatz zu euch komplett händisch entfettet. Ne? Wir haben dann 500 Bar Hochdruckwasserstrahlen, mit denen wir dann eben mit gewissen Zusätzen doch nochmal mehr runterbekommen, als der Kunde bei sich zu Hause irgendwie mit dem Kercher. Es geht dann schon nochmal etwas besser, auch mit speziellen Reinigern und dem entsprechenden Ölabscheider, den wir hier noch verbaut haben. Und danach wird dann geguckt, wird es mechanisch vorbehandelt, mittels Sandstrahlen und dann in welcher Halle. Wir strahlen mit Garnet, mit Stahlkies und mit Glasperle, je nachdem, was der Kunde hat und was das Bauteil braucht. Oder wird es eben so wie jetzt in diesem speziellen Fall wirklich erst vorgestrahlt mit Höchstdruckwasser und danach dann nur noch im Prinzip gesweept, könnte man fast sagen. Mhm. Wird dann die Oberfläche nur noch mal sauber gemacht und angeraut. Ist aber eben schon zu 99% fettfrei. Mhm. Aber auch bei uns natürlich ein großes Thema, dass die Fettfreiheit der Bauteile ist letztendlich deine Beschichtungsqualität, die du am Ende daraus holst. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kannst du es eigentlich direkt auch vergessen.
Alles klar, so viel zur Vorbehandlung. Dann habe ich nur noch ein, ich sag mal, Großteil spezifisches Thema, was ich mir hier notiert habe. Da jetzt einfach mal ein harter Themensprung oder ohne tolle Überleitung. Die Lackversorgung habe ich mir noch aufgeschrieben. Das Teil ist groß, der Lack muss überall hin. Also klar, ich habe mal eine etwas längere Leitung. Vielleicht wollen wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen.
Ja, also bei Giga ist es so, wir haben zwei große entsprechende Pulveranlagen mit einer zentralen vierfarbigen Big Pack Station. Schlauchlänge ist bei uns ein Riesenthema, weil wir haben, alle Schlauchlängen sind gleich, sind alle 25 Meter lang. Deswegen bin ich da auch etwas besonders. Also Giga Coating verarbeitet nur Glattlack. Wir verarbeiten keine Feinstruktur oder Grobstrukturpulver. Das liegt einmal daran, dass ich nicht alles rauskriege aus dem Schlauch beziehungsweise aus dem Zyklon und anschließend mir das Ganze kontaminiere. Aber diese Geschichte des Pulvers und auch der entsprechenden Fördertechnik, die dahinter ist, hat auch schon festgestellt, dass wir gewisse Lieferanten in Deutschland nicht verwenden können, weil es auf der Anlage nicht läuft. Andere Varianten laufen dann wieder entsprechend gut. Aber wir sind Lohnbeschichter und ich habe, glaube ich, aktuell 12 Lieferanten, die im Prinzip ja mehr oder weniger auch vorgegeben sind. Wir haben natürlich auch freie, aber das Pulver, die verschiedenen Pulver, die verschiedenen Pulverprogramme, die verschiedenen Einbrennzeiten für das Pulver, Applikationstechnik ist ein Thema für sich. Das konnten wir ganz gut abbilden. Wir haben praktisch pro Pulverton entsprechende Programme hinterlegt. Das kann man machen, wenn man das entsprechende Equipment hat. Wie gesagt, es läuft alles. Wir machen Losgröße 1 immer mit Rückgewinnung. Dementsprechend ist auch die Anlage eingestellt und hat seine entsprechenden Herausforderungen.
Ihr arbeitet ja auch mit Nordson HDLV-Technik.
Genau,
das muss man vielleicht dazu nochmal sagen. Genau. Das ist auch der Grund, sofern ich zumindest technisch richtig abgeholt worden bin von den Nordson-Vertretern, dass das überhaupt nur möglich ist, die Schlauchlängen so zu realisieren und eine vernünftige Pulverwolke zu haben.
Genau.
Und das war für uns Thema. Wir haben natürlich quasi gestartet mit unseren alten, neuen Doppel-GEMA-Anlagen, also Optiflex 2 Pro, die wir hier benutzt haben. Die hatten verschiedene Probleme, hauptsächlich der Rollwagen war sehr störend auf unseren Hubanlagen, wo wir quasi eine Arbeitsbreite von 80 cm haben und der Rollwagen selber war 60 breit. Das heißt, du kommst an dem Rollwagen nicht vorbei, steht er in einer Ecke, die Kabine ist 15 Meter lang, brauchst du 17, 18 Meter lange Schläuche. Auch das war dann irgendwann mit Injektor nicht mehr machbar, zumindest nicht mit einer vernünftigen Pulverwolke bei gleichzeitig natürlich sehr hohen Ausstößen. Auch das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ne? Wir fahren natürlich auch ein bisschen andere Ausstöße als jetzt ein Normalbeschichter.
Genau.
Wir haben jetzt sogar bei uns aufgrund unserer thermoplastischen Beschichtung gesagt, wir brauchen eine HDLV-Plus-Pumpe, also die mit den größeren Membranen noch. Haben da jetzt Ausbringmengen von 650 bis 850 Gramm, je nachdem welches Pulver, welcher Hersteller etc. Und das ist dann bei Schlauchlängen bei uns jetzt 23 Meter, 2 Meter kürzer als bei dir. Also quasi immer eine ganze Rolle, 8 Millimeter Schlauch. War das eben quasi gar nicht anders wirklich zu realisieren. Da vernünftigen Pulver, eine vernünftige Pulverwolke, eine vernünftige Aufladung auch zu haben, denn wir fahren im Gegensatz zu Gigacoating auf Verlust. Das heißt, bei uns ist das nochmal ein ganz extremes Thema. Wie viel Pulver bekomme ich eigentlich wirklich aufs Teil rauf und wie viel geht dann in Müll? Weil das, was in Müll geht, geht bei uns dann auch wirklich direkt in die Entsorgung. Das war da wirklich in dem Fall für uns dann im Vergleich zur normalen Injektortechnik ein Quantensprung. Also wir haben den Pulververbrauch um knapp 25% reduziert, nur dadurch, dass wir umgestellt haben und gleichzeitig mit den HDLV-Anlagen einen Beschichter eingespart. Also wir schaffen jetzt mit zwei Handbeschichtern so viel wie vorher mit 3 Handbeschichtern. Und das ist natürlich dann schon ein massiver Unterschied gewesen, aber ich kann jedem nur raten, definitiv auf Dichtstrompumpe zu gehen, ab gewissen Schlauchlängen, ergo ab einer gewissen Kabinengröße, die man natürlich auch immer in der Länge abbilden können muss. Und man darf auch die Höhe und die Tiefe des Bauteils nicht vergessen. Der Werker muss ja überall rankommen, ohne dass der Schlauch sich spannt und knickt etc.
Mhm, gerade mit der Hebebühne dabei.
Genau. Bei uns bei der Hebebühne ist nochmal ein anderes Thema, weil wir die Versorgung dezentral haben. Das ist auch ähnlich wie bei euch, dass bei uns die Pumpen nicht in der Kabine stehen, sondern außerhalb und dann eben über den Boden quasi die gesamte Technik zugeführt wird, also Pulverschlauch, Versorgungsluft und Elektrodensprühluft werden dann eben quasi inklusive der Elektronikschläuche dann an die einzelnen Arbeitsstationen sozusagen eingespeist und dann haben wir da von jeder Arbeitsstation im Prinzip immer eine Range von 6 Metern, die wir abbilden können. Und da wir eben 4 Stück haben in der Pulverkabine, ist das dann für den Mitarbeiter immer sehr gut da. Die Anlagen ja auch alle exakt gleich konfiguriert sind, kann man eben mit den gleichen Einstellungen fahren an jedem Arbeitsplatz.
Da haben wir jetzt so einen schönen Bogen zurück zur Ergonomie gemacht, die wir schon mal ganz am Anfang hatten. Mhm. Damit sind wir aber auch mit den Fragen, die ich mir so vorgenommen habe, durch. Und da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das Gespräch. Auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir teilen dann noch mal die Links zu den Unternehmen oder zu den beiden Ansprechpartnern, wer hier noch weitere Fragen hat. Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden ansprechbar sind und sich über einen Austausch freuen. So sind wir ja hier auch zusammengekommen. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Hiersein und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Ciao.